Haaland, wenn es überhaupt geplant war, sein letztes Spiel für eine Weile und womöglich die letzten Minuten im Liverpool-Trikot. Das ist schon schnell eskaliert. 2-0, Hugo Ekitike und der Assist, Sie wissen schon. Und wenn Mohamed Salah washed ist, dann erklären Sie mir das.
There's no issue to resolve.
Für mich gibt es kein Problem, das zu lösen ist. Für mich ist er jetzt wie jeder andere Spieler auch. Man spricht mit seinen Spielern, wenn man mit etwas zufrieden oder unzufrieden ist. Aber jetzt haben wir nach seiner Aktion miteinander gesprochen und für mich ist das jetzt geklärt.
Mo Salah ist zurück auf dem Platz. Nach den turbulenten Tagen rund um seine Person feiert er beim 2:0 gegen Brighton sein Comeback für den FC Liverpool. Damit willkommen hier zum Transfer-Update heute in besonderer Besetzung. Zwei Experten, ein Studio und ordentlich Gesprächsstoff. Dennis Bayer und Philipp Hinzer, schön, dass ihr da seid.
Und Maya Monis als Moderatorin wollen wir nicht unterschlagen. Schönen guten Abend.
Danke, sehr lieb von dir. Heute die Premiere von uns allen drei zusammen, richtig?
Leichte Gänsehaut auch gerade.
Philipp, wenn wir jetzt zum Mo Salah-Thema nochmal zurückkommen, wie hast du es erlebt, dieses Comeback am Wochenende?
Ja, er war zum Glück wieder im Kader. Ich bin auch froh, dass die Nummer so ein bisschen beschwichtigt wurde. Anders Slot sagt, für ihn ist die ganze Nummer ausgeräumt. Für ihn wurde es geklärt. Es gab ein klärendes Gespräch zwischen Slot und Salah vor der Kadernominierung. Dann zwar der Bankplatz, wurde dann aufgrund einer Verletzung früh eingewechselt, direkt mal mit einer tollen Ecke auf den zweiten Pfosten eine Vorlage gegeben. Die große Frage aber nach der Salah-Explosion vergangene Woche: Was passiert im neuen Jahr nach dem Afrika-Cup? Wir bleiben natürlich dran.
So, und du hast im Vorfeld schon mit Sascha Empacher gesprochen, dem Geschäftsführer von Spox Sports Consulting. Er hatte ihn damals nach Basel transferiert. Mit ihm haben wir also über die Situation um Salah gesprochen.
Er ist einer der besten Spieler, wenn nicht der beste Spieler von Liverpool der letzten 20 Jahre. Und wie gesagt, er hat ein Riesen-Ego. Das hat er auch früher schon gehabt, selbst in Basel und auch bei Chelsea. Und von daher hat es mich jetzt weniger überrascht. Aber ich glaube letztendlich, dass er immer noch 2-3 Jahre Top-Fußball in sich hat. Ob das dann in Liverpool ist, das weiß ich nicht. Vielleicht sehen wir ihn irgendwann auch mal in Saudi-Arabien.
Was sagst du? War das Salahs letztes Spiel für Liverpool?
Müssen wir wirklich komplett die Zeit abwarten, weil für ihn erstmal der Afrika-Cup auf dem Plan steht. Gegen Simbabwe habe ich gerade nachgeschaut, das erste Gruppenspiel für Ägypten. Und dann müssen wir im neuen Jahr schauen, attackiert wirklich ein saudi-arabischer Club, beispielsweise Al-Hilal, volle Kanne den Salah-Markt, den es ja natürlich gibt. An der Ablöse wird es nicht scheitern, Liverpool würde da keine Tür zumachen. Große Frage, möchte er jetzt wirklich noch weg? Welche Perspektive wird ihm aufgezeigt? Werden wir beobachten, wir nehmen es mit in den Januar. Was gibt es denn für uns Schöneres als ein Mo Salah, ein fettes Mo Salah-Thema im Januar?
Nehmen wir gerne so mit, und bei einem Abgang von Mo Salah könnte dann vielleicht auch Florian Wirtz profitieren. Ohne ihn könnte er ja vielleicht besser ins Offensivspiel eingebunden werden. Noch ist die Bilanz von Wirtz ja ausbaufähig. Wir blicken jetzt aber auf eine Szene, die hätte für Florian Wirtz ganz böse ausgehen können. Er wurde nämlich brutal gefoult mit gestrecktem Bein und offener Sohle von Diego Gomes.
Oh, kann man auch mal gelb für geben. Diego Gomes gegen Florian Wirtz. Scheint aber davon zu kommen, und das ist eine schmerzhafte Geschichte hier für Florian Wirtz.
Und dann kommen wir jetzt zu unseren Top-News. Die Eintracht ist auf der Suche nach den Thronfolgern im Sturm. Younes Abnutalib ist einer von denen. Er spielt bislang eine überragende Saison in der zweiten Bundesliga. Dennis, wie hast du ihn die Saison über verfolgt? Steht ihm der Platz jetzt hier auf dem Thron?
Ja, absolut. Geiler Kicker. Zeigt in der zweiten Liga, was viele davor übersehen haben. Ist ja vor einem Jahr schon nach Elversberg gekommen. Das erste halbe Jahr hattest du den gar nicht so groß auf dem Radar. Und jetzt explodiert er in seinem zweiten Halbjahr in Elversberg. 11 Tore in 16 Spielen. Und der ist noch jung, da kann auch richtig was kommen.
Und zuvor Gießen.
Also vierte Liga. Also Adlerauge, Ole Bog hat da in der Regionalliga mal wieder rumgegraben und ein absolutes Juwel ausgegraben.
Ja, und die Eintracht hat jetzt konkretes Interesse an ihm. Der Sportvorstand, den du gerade angesprochen hast, Ole Bock, weiß da aber von nichts.
Mir hat das noch niemand mitgeteilt, das kann ich sicher sagen. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Vereine an ihm interessiert sind und dass er einer der absoluten Topspieler in dieser Liga ist. Das sehen, glaube ich, alle so. Das sieht man auch heute in dem Spiel wieder, was er für Qualitäten hat. Und ich sehe auch, welche Vereine jedes Spiel in unser Stadion kommen und ihn beobachten. Ich kann nur sicher sagen, dass dieser Verein sich bei mir persönlich noch nicht gemeldet hat. Was der Spieler da bespricht, das kann ich nicht ganz sagen.
Wir wissen aber Bescheid. Wie konkret ist es denn, Dennis?
Sehr konkret. Es gibt fortgeschrittene Verhandlungen zwischen Eintracht Frankfurt und Younes Ebnu Talib. Wichtig, noch keine komplette mündliche Einigung. Wir sind da aber auf dem Weg hin. Das kann sehr bald kommen. Vertrag bis 2030 mindestens ist im Gespräch. Kann auch noch 31 werden, gibt aber noch kein schriftliches Angebot von Eintracht Frankfurt. Die Preisvorstellung der Elversberger, die liegt so bei rund 10 Millionen Euro. Ole Boog, der will den aber am liebsten eigentlich gar nicht abgeben. Also das werden harte Verhandlungen. Die sind auf Aufstiegskurs da im Saarland. Aktuell läuft sein Vertrag bis 2028. Keine Ausstiegsklausel bei Younes Ebnu Talib. Elversberg kann da also hart bleiben. Und Eintracht Frankfurt ist auch nicht die einzige Mannschaft, die an ihm dran sind. Wir können euch sagen, Villarreal ist dran, das war schon bekannt. Neu dabei im Poker, jetzt aber auch Betis Sevilla, Celtic Glasgow und Anderlecht, die mit dabei sind. Und dazu noch ein weiterer Bundesligist.
Wie gut passt denn Ebnu Talib zu Eintracht Frankfurt, Dennis? Ihr habt's mal analysiert.
Das haben wir uns angeschaut mit den Kollegen von Create Football. Was kann denn Younes Ebnu Talib überhaupt? Seine große Stärke ist das Tempo. Läuft fast 35 km/h. Dazu super Positionierung im Strafraum und ein toller Abschluss. Aber im Kombinationsspiel, da hat er noch Luft nach oben, dazu auch in der Chancenkreation. Das heißt, er ist ein relativ moderner Stürmer, der sich sehr gut in Schussposition bringen kann, der aktuell aber noch sehr abhängig ist von den Zuspielen seiner Mitspieler. Wenn ich mir so angucke, da sehe ich aber, das kann was werden. Mit ein bisschen Training, da kannst du dran feilen, da kann der noch kompletter werden. Und genau deswegen ist er ein guter Fit für die Eintracht, weil er das Potenzial hat, ein richtig guter Bundesliga-Stürmer zu werden. Deswegen der Fit auch für die Kollegen von Create Football sehr, sehr spannend. Und ganz wichtig, Ebnu Talib kann da vorne alleine drin spielen. Er kann aber auch sehr gut mit Johnny Burkhardt spielen, wenn er dann wieder fit ist. Also das würde richtig Spaß machen, diesen Kicker, ist ja Frankfurter Junge auch, dann wirklich im Trikot der Eintracht zu sehen.
Ja gut, wenn es im Duo passt, denn die Eintracht, ja, die sind ja auch noch an weiteren Stürmern dran oder zumindest an einem weiteren Stürmer. Am Deadline-Day scheiterte die Eintracht mit dem Versuch, William Osula von Newcastle United zu verpflichten. Gelingt dies jetzt vielleicht im Winter?
Ja, da sind sie sogar schon so ein kleines Schrittchen weiter als bei Ebnu Talib. Die mündliche Einigung mit Osula, die gibt's. Es geht um einen Vertrag bis 2030. Was aber noch nicht klar ist, ist, was wird's denn für ein Modell? Gibt noch keine Einigung mit Newcastle. Die Eintracht stellt sich eine Leihe mit Kaufoption vor. Da liegen wir ungefähr bei 3 Millionen Euro Leihgebühr und dann eine Kaufoption, so Pi mal Daumen, um die 20 Millionen. Wie viel es am Ende wirklich werden und ob der Transfer klappt, hängt aber ganz, ganz fest an Newcastle und an den Besitzern. Klar ist, William Osula, der wollte im Sommer schon nach Frankfurt und der will auch jetzt im Winter wieder nach Frankfurt.
Und dann kommen wir jetzt zum BVB, die Dortmunder Chefs. Die besprechen sich hier. Vielleicht könnte es da schon um die Außenverteidiger gehen. Nach der Woche gab es nämlich einige Erkenntnisse, Patrick Berger.
Der BVB-Kader hat Unwuchten, zweifelsohne. Das hat das Wochenende gezeigt und auch das Spiel gegen Bodø. Es muss auf mehreren Positionen im Sommer nachgebessert werden. Unter anderem auf den Außenverteidigerpositionen schaut sich der BVB um, links wie rechts. Man sei zwar, so hören wir mit Daniel Svensson und Julian Riasson, grundsätzlich zufrieden, solide Zweikämpfer und Verteidiger, aber eben nichts fürs absolute Topregal. Rami Benzebaini, Torschütze vom Wochenende, auch dessen Zukunft ist aktuell offen. Der Vertrag läuft 2027 aus, anders als bei Adeyemi und Schlotterbeck liegt dem Algerier allerdings kein konkretes Angebot bislang vor hinsichtlich einer Vertragsverlängerung. Er würde ohnehin zögern, ist derzeit nicht ganz zufrieden mit seiner Situation. Unter Kovac ist er nicht unangefochtener Stammspieler. Er hat beim Afrika-Cup im Januar die Möglichkeit, sich für neue Vereine ins Schaufenster zu stellen. Klar ist auch, wenn neue Spieler kommen sollen, egal ob auf den Außenverteidigerpositionen, in der Innenverteidigung, vielleicht auch vorne auf den Flügeln, müssen erstmal welche gehen. Drei an der Zahl sollen mindestens den Verein verlassen. Niklas Süle, Salih Özcan und Pascal Groß sind Abgangskandidaten.
Und nachher gibt es noch konkrete Infos zu Riasson, das sei jetzt schon mal an der Stelle gesagt. Wir blicken jetzt aber erstmal auf ein BVB-Duo, das beim 1:1 gestern beim SC Freiburg fehlte, nämlich Duranville und Campbell. Was war da los, Philipp?
Hat verschiedene Gründe. Duranville tatsächlich, das gibt es auch im Profifußball, zu spät zum Abschlusstraining gekommen. Also eine disziplinarische Maßnahme beim so talentierten Flügelspieler. Und Cole Campbell, da hören wir, hatte jetzt nichts mit irgendeiner Bestrafung zu tun. Der ist einfach, ja, so hart es klingt, aktuell nicht gut genug, drängt sich im Training nicht wirklich auf, dementsprechend auch nicht mit dabei gewesen bei beiden Spielern, Duranville und Kempel. Können wir die klare Info geben, Wechselkandidaten schon im Winter, kommt auch auf das Modell an, aber beide Spieler dürften sich grundsätzlich neu orientieren.
Wo könnte es denn dann hingehen?
Das ist eine freche Frage.
Müssen wir beobachten. Da bleiben wir natürlich noch dran.
Wie ganz genau, wie der Markt dann für die beiden ausschaut, aber nochmal in Dortmund momentan keine wirkliche Perspektive auf viel Spielzeit, gerade in dem Alter ja wichtig. Und ich finde, beide sind brutal spannend. Dennis, korrigiere mich, aber im Sommer hatte der VfB an Kempel großes Interesse.
Ja, die waren weit dran, haben es am Ende nicht gemacht, weil sie auf Buanani gegangen sind. Aber Kempel, spannender Spieler, der selber auch sich beweisen will, ist ja US-Amerikaner, könnte mit der Nationalmannschaft zur WM im eigenen Land fahren, ist was ganz Besonderes. Das wird er in seiner Karriere so auch nicht mehr erleben.
Muss also, dafür eben spielen.
Ne? Wenn du den holst, da hast du einen, der Feuer hat fürs letzte halbe Jahr.
Also wir bleiben da dran, genauso wie natürlich auch an der Personalie Nico Schlotterbeck. Diese Frage überragt natürlich weiterhin beim BVB. Verlängert er seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund? Noch immer wurde keine Entscheidung getroffen und Lothar Matthäus hat bei Sky 90 eine klare Meinung geäußert.
Ich glaube, es hängt viel mit Upamecano zusammen. Wenn Upamecano bleibt da, dann sind die beiden, dann wird es für Nico Schlotterbeck sehr schwierig, bei Bayern irgendwie dann Stammspieler vielleicht zu werden. Aber so weit sind wir nicht. Ich weiß nicht, was Nico vorhat. In Dortmund hat er seine Position. Ich weiß nicht, auf was er wartet. Wahrscheinlich dann noch auf Angebote aus England. Aber wenn Bayern München mit Upamecano klarkommt, dann würde ich Nico nicht unbedingt raten, zu Bayern München zu gehen, weil dann würde er erst mal hinten anstehen.
Bei Nico Schlotterbeck muss man ein Gefühl entwickeln, inwieweit man im Gespräch ist. Und dementsprechend kann es sein, dass ich mir da auch ein bisschen mehr Zeit lassen würde. Aber grundsätzlich, ich war in ähnlichen Positionen, ich war aber nie der Manager-Typ. Ich habe es immer sportlich gesehen. Und dementsprechend habe ich trotzdem oftmals schon gegenüber unserem Verein, auch wenn es um jüngere Spieler ging, geantwortet: Ich weiß, dass ihr harmoniebedürftig seid. Ich weiß das. Und harmoniebedürftig, okay, gib ihm noch mal ein bisschen Zeit, Und ich habe ihm nur gesagt: Das könnt ihr tun, aber ich würde es nicht tun. Ich würde manchmal Deadlines setzen.
Also laut Lothar ist die Causa Nico Schlotterbeck bei den Bayern vom Poker um Dayo Upamecano abhängig. Das ist auch unser Stand, Philipp.
Deckungsgleich mit unserem Stand vor ein paar Wochen. Wenn die Bayern Upa verlängern, was auch die klare Prio ist, Schlotterbeck eher nicht weit oben auf der Liste. Wenn Upa aber doch sagt, ich möchte nicht ablösefrei wechseln, dann wird Schlotterbeck ein sehr spannendes Thema auf der linken Innenverteidigerposition. Also Personal Schlotterbeck an der Säbener Straße hängt vor allem an Dayo Upamecano.
Genau, und der Vertrag läuft dann im kommenden Sommer aus. Am Samstag auf der Pressekonferenz hat Christoph Freund ein Update zu Upamecano gegeben.
Es fällt natürlich auch anderen Vereinen auf, dass er auf Weltklasse-Niveau spielt. Aber er fühlt sich sehr, sehr wohl hier. Er fühlt sich sehr, sehr wohl mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mit dem gesamten Verein. Drum gibt es einfach gute Gespräche mit ihm und mit seinen Vertretern. Von dem her, ja, wir haben es schon öfter gesagt, wir sind da positiv. Es ist nicht wichtig, ob ein Tag früher oder später. Für uns ist wichtig, dass es dann passiert. Und das werden wir sehen, wann die Entscheidung fällt.
Und bei RB Leipzig wurde im Sommer eine Entscheidung gefällt zugunsten David Raum, denn er wurde von Ole Werner in dieser Saison zum neuen Kapitän ernannt. Er spielt mittlerweile eine echte tragende Rolle, spielt eine richtig starke Saison. Und dann kommt natürlich auch das Thema Vertragsverlängerung aus. Wie sieht's da aus?
Ja, erstmal eine Top-Entwicklung in Leipzig gekrönt mit dem Kapitänsamt. Hat noch einen Vertrag, genau wie Nico Schlotterbeck, bis 2027. Also jetzt nicht so mega Druck auf der ganzen Geschichte. Hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die ist gestaffelt. Die begann irgendwann mal so bei 70 Millionen, fällt dann immer vom Transfersommer zum nächsten. Im kommenden Sommer liegt die Klausel nach unserer Info bei unter 40 Millionen. Noch keine konkreten Gespräche mit RB gestartet, weil Raum auch weiß, jetzt das ganz große Ziel, die WM in den USA. Natürlich Traum eines jeden Nationalspielers, da möchte er unbedingt mit. Deswegen gerade nicht der volle Fokus da auf Vertragsgespräche, weil er auch eben noch anderthalb Jahre Vertrag hat. Aber Leipzig möchte grundsätzlich mit dem eigenen Kapitän weitermachen.
Und du hast ja letzte Woche mit ihm sprechen können. Da ging es natürlich auch um das Thema Zukunft.
Ich fühle mich hier sehr wohl, auch in meiner neuen Rolle. Jetzt natürlich sehr, sehr viel Verantwortung, sehr, sehr viel Wertschätzung, aber auch, was mir gut tut. Und alles, was vertraglich geregelt werden muss, ist im Moment noch geregelt. Ich habe noch über diese Saison hinaus Vertrag, deswegen ist das im Moment noch kein Thema. Wichtig ist, dass ich gesund bleibe, dass ich meine Rolle gut einnehme, dass ich performe und dass wir am Platz Leistung bringen und alles andere wird dann zu der Zeit kommen.
Und in diesem Interview kam dann auch noch ein weiterer Punkt raus, nämlich David Raum hatte im Sommer bei Marcel Schäfer nachgefragt, ob sie sich bei einem Angebot vertippt haben, und zwar bei dem für Yann Diomande, aber es stellte sich schnell heraus, dass er wirklich ein Diamant ist. Danach kam dann von David Raum schneller Glückwunsch zum Transfer, denn er ist auf jeden Fall unglaublich eingeschlagen. Im Sommer ein teures, unbeschriebenes Blatt, und Marcel Schäfer hat bei Sky90 erklärt, wie er entdeckt wurde.
Wir waren relativ früh dran. Wir waren sehr klar, dass wir Flügelspieler holen wollen, die über ein hohes Tempo verfügen, eine hohe Intensität, mit aber auch gegen den Ball gehen können und natürlich Scorerqualitäten. Daher ist Yann jemand, der, ich glaube, nach dem zweiten Spiel schon in den Daten aufgeploppt ist, weil er nicht nur, sag ich mal, die hohe Intensität in beide Richtungen geht, schnell ist, sondern auch ein unglaubliches Dribbling hat. Und das sind Spieler, die den Unterschied ausmachen, die 1 gegen 1 die Räume überbrücken, die neue Situation schaffen können, die Räume öffnen. Und da muss man sagen, sind wir sehr, sehr happy, dass Yann sich entschieden hat, zu uns zu kommen.
Jetzt fehlt er allerdings aufgrund des Afrika-Cups. Wie groß ist dann die Lücke für RB?
Riesig, mit der Elfenbeinküste unterwegs, weil eben auch Antonio Nusa noch weiter ausfällt. Jetzt auch noch Diomande, bedeutet für Tidi Gomis, der an der Alten Försterei schon getroffen hat, könnte es vielleicht mal eine Startelf-Chance geben. Aber Diomande unterm Strich einer der Top-Neuzugänge der Bundesliga.
Also bedeutet dann, ohne den Dribbler geht's dann am Samstag im Tipico-Topspiel gegen Bayer Leverkusen. 17.30 Uhr geht's los bei uns. Dann blicken wir jetzt zum VfB Stuttgart und zu jemandem, den wahrscheinlich nicht so viele auf dem Schirm haben. Florian Hellstern, der Keeper der zweiten Mannschaft, gilt als großes Talent. Welchen Plan haben die Schwaben mit ihm?
Ja, sollte man auf dem Schirm haben. Ganz, ganz spannender Name. 18 Jahre, er ist Stammkeeper beim VfB in der dritten Liga und in unserer U19-Nationalmannschaft. In beiden Teams wirklich richtig, richtig gute Leistungen. Sein Vertrag läuft 2027 aus. Der VfB möchte aber gerne verlängern. Die Gespräche mit Florian Hellstern, die laufen. Der VfB stellt sich ein ähnliches Modell vor wie beim anderen Torhütertalent, das sie im Kader haben, bei Dennis Simon. Sprich, jetzt langfristig binden und dann zu einem Top-Bundesliga-Keeper entwickeln. Jetzt gibt's aber dazu noch Konkurrenz für den VfB Stuttgart. Denn Hellstern, der weckt auch mit 18 Jahren, auch in der dritten Liga, schon großes Interesse in der Bundesliga und auch im Ausland.
Und wir wissen auch, der VfB will in der Offensive nochmal nachlegen. Einer, der zuletzt da aufgetaucht ist, ist Belal Atia. Ist er einer für die Stuttgarter oder vielleicht für jemand anderen?
Ja, ist ein Perspektivspieler, wäre also keiner gewesen, den der VfB sofort verpflichtet, der sofort beispielsweise Ermedin Demirovic oder Dennis Undav dann Konkurrenz machen soll. 17 Jahre ist der, kommt aus Ägypten und wird da so ein bisschen als der neue Mo Salah gesehen. Offensiver Mittelfeldspieler, technisch richtig gut, auch sehr abschlussstark. Und Belal Atia, der plant einen Winterwechsel, Preisschild nach unserer Info unter 1 Million Euro. Und beim VfB war er schon im Probetraining. Die haben ihn sich angeguckt und die hatten auch einen guten Eindruck von Belal Atia. Jetzt aber die neueste Info, der VfB wird diesen neuen Mo Salah im Winter definitiv nicht verpflichten. Denn in der zweiten Mannschaft, da kann er nicht spielen. Als Nicht-EU-Ausländer ist er da nicht spielberechtigt. Für die erste ist er aber noch zu schmächtig. Und dazu hat Stuttgart mit Noah Darwich auch noch einen Spieler, der so ähnlich spielen kann, der auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial braucht und den sie in Zukunft dann da weiter vorne sehen. Heißt aber nicht, dass ein Wechsel von Atia nach Deutschland komplett vom Tisch ist. Das findet er weiter spannend. Und im Januar, da sollte Hannover 96 mal ganz genau draufschauen. Da ist Atia dort, nämlich im Probetraining.
Und wir haben den nächsten Youngster für euch, ein internationales Talent, Cardoso Varela. Er erzielte für Dinamo Zagreb jetzt in der Europa League seinen ersten Treffer. Was ist er für einer und wer ist an ihm dran?
Ja, wir werden von Spieler zu Spieler immer einen Ticken jünger. Cardoso Varela, 17 Jahre, noch einen Tick jünger als Belal Atia, Außenstürmer von Dinamo Zagreb. Ist so ein bisschen aufgefallen in der Jugend schon und jetzt auch in den internationalen Wettbewerben mit 16 Jahren. Also in seinem letzten Lebensjahr hat er gegen Malmö getroffen, ist damit einer der jüngsten Spieler, die je in der Europa League getroffen haben. International nur 7 Spieler noch jünger. Und bei Cardoso Varela sind wirklich die ganz großen Clubs dran. Wir können nennen Manchester United an ihm dran, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, FC Barcelona und dann auch noch Interesse aus Deutschland. Also wenn der weggeht von Dinamo Zagreb, dann wird es aller Voraussicht nach einer von den ganz, ganz Großen, weil er wahnsinnig viel Talent hat.
Und dann geht's weiter zu Union Berlin. Da droht im Winter ja so ein bisschen der Zerfall des besten Mannschaftsteils. Die Verträge der Verteidiger Danilo Ducki und Thiago Leite laufen aus im Sommer. Jetzt im Winter ist also die letzte Chance, mit ihnen Geld zu verdienen. Leite stand in Wolfsburg schon nicht in der Startelf. Da wurde ja schon so ein bisschen gemunkelt.
Hat jetzt wieder gespielt gegen Leipzig, haben auch beide ein richtig gutes Heimspiel gemacht gegen RB beim 3-1 Heimsieg. Bei Ducki ist klar, er wird seinen Vertrag nicht verlängern. Bedeutet also entweder Wintertransfer oder ein ablösefreier Abgang im Sommer. Ducki wird dann im Sommer übrigens am 30.06. am letzten Tag seines Vertrages auch 28 Jahre alt. Da merken wir auch, der ist jetzt nicht mehr in einem Alter, wo er noch so viele Jahre und so viele Optionen vor der Brust hat. Dementsprechend möchte er nochmal den nächsten Schritt gehen. Das ist schon beschlossen. Die Frage, geht im Winter die Tür auf oder eben nicht? Und bei Thiago Leite, da gab es im Sommer ja schon ein ziemliches Wechseltheater. Auch hier eher die Tendenz Ablöseabgang, ablösefreier Abgang Richtung Sommer. Fakt aber, sollten die Eisernen beide jetzt im Winter gehen lassen, eigentlich kaum vorstellbar bei der Qualität, die flöten geht. Denn auch trotz des Heimsiegs gegen Leipzig hat Steffen Baumgart ja klar gemacht, es geht einzig und allein an der Alten Försterei nur um den Klassenerhalt. Dafür brauchst du eben zwei richtig gute Innenverteidiger.
Ja, das muss jetzt Horst Held entscheiden, ob er sie verkauft oder ablösefrei gehen lässt. Wir haben bei ihm nachgefragt.
Werden wir sehen, wer am 2. Januar hier wieder auf dem Trainingsplatz steht. Ich gehe mal davon aus, dass alle auf dem Trainingsplatz stehen. Und dann haben wir den Januar schrecklich, ja, Transferperiode, aber es geht schon am 10. wieder los. Da wird viel begleitender Aufgeregter dabei sein, aber das ist ja auch nichts Neues. Und nach dem 31. oder nach dem 2., glaube ich, da müssen wir, wie der Kader steht, die Rückrunde.
Können sich die Berliner dann überhaupt erlauben, beide ablösefrei zu verlieren? Das ist die große Frage. Wie sieht das Konto von Union aus? Lisa de Reuter mit der Einschätzung.
Union Berlin ist finanziell alles andere als auf Rosen gebettet. Und natürlich wäre es eine absolute finanzielle Katastrophe, wenn Ducki und Leite den Verein im Sommer ablösefrei verlassen würden. Aber irgendwie wäre es auch eine Katastrophe, wenn sie ein halbes Jahr vorher den Verein im Winter verlassen würden, weil sie eben die defensive Achse bilden. Und außerdem ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass Vereine im Winter die Summe bezahlen, die sich Union vorstellt. Das war ja auch schon bei Thiago Leite im Sommer das Thema. Da war er auf dem Absprung, ist am Ende geblieben und zeigt jede Woche, warum er so wichtig für Union Berlin ist. Also spielerisch, sportlich wäre es wichtig, wenn die beiden bis zum Sommer blieben. Ja, rein finanziell wäre es schwierig für die Eisernen.
So, und wir sind gleich zurück hier im Transfer-Update. Vorher gibt's noch den Blick auf die Insel. Bisher verlief ja für Nick Woltemade alles perfekt bei Newcastle. Das änderte sich jetzt am Wochenende, denn da traf er zum Sieg, allerdings für die gegnerische Mannschaft und das ausgerechnet im Derby.
Just puts it into a dangerous area inside that 6-yard box. The power, the quality of the delivery. And it catches all Newcastle players off guard because Woltemade is facing his own goal.
Aber noch ist es nicht vorbei. Ein Ding hier rein, ein Ding hier rein. Und Gabriel Jesus. Der Erzengel macht es dann doch wieder für die Gunners. Es ist ein unglaubliches Fußballspiel geworden.
Ja, wenn der Erste der Premier League den Letzten empfängt, der zuletzt neunmal in Serie verloren hatte, dann darf man einen Kantersieg erwarten. Es kam anders. Erst zwei Eigentore verhalfen Arsenal gegen die Wolves schließlich zum Sieg. Damit willkommen zurück hier im Transfer-Update und direkt die Frage an euch, weil sich der Blick auf die Tabelle schon lohnt. Wie viele Punkte haben die Wolves?
Boah, da erwischt mich auf einen ganz falschen Fuß. Ich würde mal tippen, zwei.
Reicht eine Hand ganz locker.
Genau, so ist es. Zwei Punkte also und das Tabellenende der Premier League, obwohl sie ja investiert haben im Sommer. Was ist genau da vor der Saison passiert?
Ja, ist auch eigentlich überhaupt nicht lustig, was da bei den Wolverhampton Wanderers abgeht. Also zwei Punkte nach dieser Anzahl an Saisonspielen, fast schon dramatisch. Und das, obwohl man rund 140 Millionen eingenommen hat und auch 140 Millionen investiert hat. Wir sehen hier eine kurze Top Top-Abgänge und Top-Zugänge-Grafik. Also bei Strand Larsen wurde es zur Kaufpflicht. Arokadare kam, glaube ich, am Deadline-Day. Dann Fer Lopes noch dazu. Die waren alle schon wirklich mächtig teuer. Abgänge, klar. Kunja haut rein, Ait Nouri ebenso. Und Guedes ist auch noch vom Hof geritten. Unterm Strich können wir aber sagen, weil wir mit den Kollegen von Create Football mal gesprochen haben, Freunde, wieso performen die denn so unterm Ligaschnitt? Ist das normal, was da abläuft? Die haben uns gesagt, also aus Wolves Sicht gibt's da kaum Hoffnung, weil sie in so, so vielen Bereichen einfach richtig schlecht sind. Das ist kein Premier League-Niveau. Sie lassen die meisten Chancen zu, die meisten Großchancen ebenfalls. Sie kreieren sehr, sehr wenig im Zentrum, brutal anfällig. Die Kette wird kaum geschützt durch das Mittelfeld. Sie haben eine sehr geringe Zweikampfquote, Abwehrquote vom Keeper auch unter dem Ligaschnitt, eindeutig unter dem Ligaschnitt. Also summa summarum kommt da zusammen. Das ist kein Pech. Das ist sehr viel Unvermögen, fehlende Qualität. Und wenn man da jetzt im Wintertransferfenster nicht was völlig Verrücktes macht, dann wird es wohl der Gang in die zweite Liga. Also das ist ja jetzt schon kaum aufzuholen.
Wir bleiben jetzt auch auf der Insel. Niklas Füllkrug und West Ham United, das funktioniert ja irgendwie einfach nicht. Ein Transfer im Januar könnte daher für den Ex-BVB-Spieler der logische Schritt sein. Wie sieht's da aus?
Milan war schon mal dran. Wir können euch jetzt sagen, Milan ist wieder dran für den Winter. Es gibt Interesse aus der Serie A, eben von AC Milan an Niklas Füllkrug. Bei dem ist weiter omnipräsent. Er möchte aus London weg. Er möchte West Ham verlassen. Und das eben schon im Winter. Als Winterflucht haben wir es ja Anfang November bezeichnet. Ist weiter großes Thema bei Füllkrug. Natürlich auch die WM. Er braucht Spielzeit, er braucht Tore, er braucht Minuten in der Box und da eben Momente. Und die könnte er, je nachdem wie die Gespräche laufen, bei Milan bekommen. Aber weitere Interessentenliste wirklich groß. Füllkrug hat einen Markt im Winter. Wenn wir beobachten, wird auch für ihn ein spannender Januar.
Und ein ehemaliger Teamkollege von Niklas Füllkrug aus Dortmunder Zeiten könnte jetzt ebenfalls den BVB verlassen wollen, nämlich Riasson. Zuletzt hat er mit seiner Frisur auf sich aufmerksam gemacht, aber so richtig passte zwischen ihm und dem BVB bzw. dem Trainer nicht. Patrick Berger mit den Infos.
Kovac Riasson, das ist von Anfang an nie so richtig die große Liebe gewesen. Riasson, das spürte er schon in der Sommervorbereitung, dass Kovac vielleicht auch auf andere Spieler setzt. Er pendelt ja oft zwischen Bank und Startelf, spielt auch oft 90 Minuten, aber dann mal wieder ganz raus. Und deshalb schaut Julian Riasson auf unseren Infos, ob in Richtung Sommer etwas geht mit einem möglichen Wechsel. Es gibt ein paar Vereine, die dran sind, unter anderem der FC Barcelona. Der sucht einen Backup für Jules Koundé, der kostengünstig ist und vor allen Dingen auch flexibel einsetzbar ist. Das alles trifft auf Riasson zu. Erste Gespräche zwischen den Katalanen und dem Management von Riasson hat es schon gegeben. Riasson hat beim BVB ja noch einen Vertrag bis 2028. Die Dortmunder würden bei einem entsprechenden Angebot Riasson sicherlich keine Steine in den Weg legen.
So, und wir starten direkt mal rein in unsere Need for Speed TU Edition. Tolle Grafik übrigens, die ist uns vor allem der Grafikabteilung richtig gut gelungen. Wir beginnen bei Ryan Nadeiri. Der hat im Sommer eigentlich schon ein richtig gutes Angebot aus Paderborn gehabt, lehnte Rostock ab, war 1 Million Euro an Ablöse schwer, hat jetzt nach unserer Info für den Winter seinen Wechselwunsch hinterlegt. Da muss aber ein richtig fettes Angebot kommen, dass man die Kogge dann noch zum Umdenken bringt. Jetzt gab es auch die Aussage von Chapozade vom Direktor Profifußball von Hansa zur Ostsee-Zeitung. Man sieht, wie wichtig er für uns ist und deshalb wird er auch im Winter nicht nach Paderborn oder wohin auch immer wechseln. Wir hören, der SCP bereitet dennoch ein Angebot vor, möchte Hansa umstimmen.
Kommen wir zum nächsten Namen. Emmanuel Sipura könnte möglicherweise der jüngste Spieler sein, den wir je im Transfer-Update hatten. 14 Jahre ist er alt, spielt in der U15 von Leverkusen, offensiver Mittelfeldspieler, so ein richtiger Zocker, spielt auch kroatische Jugendnationalmannschaft. Warum reden wir über den? Weil der große FC Bayern dran ist. Es gibt fortgeschrittene Verhandlungen, die würden den gerne holen. Einigung gibt es noch nicht und Sipura hat noch keinen Profivertrag. Das bedeutet, es würde für die Bayern auch keine Ablöse, sondern nur eine Ausbildungsentschädigung fällig werden.
Geht weiter mit Amadou Haidara, der wohl nicht mehr nach Leipzig zurückkehren wird. Erstmal Afrika Cup mit Mali und dann der Transfer Richtung Ligue 1, Richtung Lens. Es fehlt die finale Unterschrift. Dann erhält Leipzig 2 Millionen Euro an Basisablöse und noch ein wenig Boni. Haidara verlässt Leipzig.
Der FC Heidenheim hat einen Rechtsverteidiger, Omar Traoré, beziehungsweise sie haben noch einen Rechtsverteidiger. Vertrag läuft aus, Traoré will den nicht verlängern. Ein Winterwechsel, der kann Thema werden und deswegen hat Traoré jetzt auch seine Berateragentur gewechselt, wird von Teamgeist vertreten und der Markt, gerade in Deutschland, der wird da aktiv sondiert. Es gibt einige Bundesligisten, die Interesse an Omar Traoré haben. Konkret ist Stand jetzt aber noch nichts.
Und wir landen zum Abschluss von Need for Speed bei Jensen Seat in der Autostadt, ausgeliehen vom AFC Sunderland. Die Wölfe sehr zufrieden mit dem sehr physischen Innenverteidiger. Wir hören, es gibt jetzt Gespräche zwischen dem VfL und Sunderland über eine Festverpflichtung über die Saison hinaus. Denn man ist wirklich beeindruckt, ob der Leistungen des Innenverteidigers.
Und wir machen weiter. Beim ersten FC Köln, da muss Lukas Kwasniok in der Abwehr ja auch schon ordentlich puzzeln, um alle Positionen adäquat zu besetzen wegen der langen Verletztenliste in der Abwehr. Denken die Kölner über Wintertransfers nach, wie Lukas Kwasniok bei uns am Mikrofon gesagt hat?
Ich würde mir wünschen, dass wir keine schweren Verletzungen davontragen in der Rückserie. Denn das ist ja der einzige Grund, warum wir gedanklich dabei sind, irgendwie vielleicht auf dieser Position des Innenverteidigers was zu machen, weil wir da einfach leider ein paar schwere Verletzungen erlitten haben. Das ist das A und O. Und wenn da irgendwie eine Möglichkeit besteht, dann ist es offenes Geheimnis, dass wir uns damit beschäftigen werden.
Heinz verletzt, Schmid verletzt, Hübers verletzt, Kilian verletzt. Natürlich muss der erste FC Köln im Winter auf der Innenverteidigerposition tätig werden. Das möchte er auch und wie wir hören, favorisiert er dabei ein Modell Leihe mit Kaufoption. Ist ja klar, denn im Winter kann man nicht so einfach Spieler irgendwo fest loseisen. Darüber hinaus möchte der erste FC Köln sich gerne von Gazi Begovic trennen. Dem Rechtsverteidiger sollte das im Winter schon gelingen, dann könnte, so hören wir, auf der Rechtsverteidigerposition vielleicht sogar auch noch ein neuer Spieler kommen. Thomas Kessler und Co. sondieren den Markt.
Und wir bleiben im Rheinland, der Verein, bei dem sich nicht die Frage stellt, ob Derby oder Nachbarschaftsduell, nämlich Borussia Mönchengladbach. Haris Tabakovic ist da ja an mehr als der Hälfte der Gladbacher Tore direkt beteiligt. Wie geht's also mit ihm weiter, Philipp?
Ja, ausgeliehen von der TSG aus Hoffenheim ohne Kaufoption. Jetzt hat man bei Tim Kleindienst wieder ins Knie geschaut. Arthroskopischer Eingriff wird also auch wieder mehrere Wochen ausfallen. Zum Glück aus Fohlensicht ist auf Fluppe, wie man ihn so schön nennt, Verlass. Denn er trifft wirklich, glaube ich, über dem, was man erwartet hat, schon 9 Pflichtspieltore, davon 7 in der Bundesliga, 2 im Pokal. Verbleibt allerdings noch völlig unklar. Man ist brutal zufrieden mit ihm. Gespräche werden dahingehend auch folgen. Frage, welche Perspektive hat er eben bei Borussia? Wie geht's mit Kleindienst weiter? Was hat man im Sommer vor? Vielleicht eine Ausrichtung, eine Neuausrichtung im Sturm, während wir ihn hier gegen St. Pauli, an der Stelle nochmal einköpfen sehen im Pokal. War dann trotzdem Schluss. Also, Tabakovic Zukunft noch offen, aber Fakt, man ist sehr zufrieden mit dem Bosnier.
Und dann kommen wir zu unserem Trainerblock. Die Bayern haben ja mit dem Trainerteam verlängert bei der offiziellen Präsentation des Teams. Fiel jedoch auf, dass ein Assistent auf dem Foto fehlte. Es handelt sich um Rodice Munyenge, der bei den Fans der Münchner aufgrund seiner lustigen Art einen Kultstatus schon hat. Kompany selbst erklärte die Abwesenheit.
Rodis hat mit unterschrieben und wir haben nicht gewusst, wo er war, wenn wir die Foto machen mussten. Und der war nicht da. Und der hat immer viel zu tun im Gebäude irgendwo und deswegen.
Ja, einfach nicht da gewesen.
Hätte wahrscheinlich aber auch, weil er wirklich sehr massiv gebaut ist, gerade im Oberkörperbereich, auf alle die Perspektive auch schwer draufgepasst. Also wirklich physisch schon Hut ab. Odyssee. Freut uns, dass er dabei bleibt. Und absolut. Immer in einer kurzen Hose dabei. Also, genau. Dem Mann ist warm.
Gerade jetzt im Dezember da sehen wir ihn. Müssen wir drauf gucken, wenn es in München wirklich kalt wird, ob es durchzieht.
Adrenalin, ne? Das bringt einem richtig Wärme. Ja, und wer vielleicht auch jetzt länger bleiben könnte, das ist der Nächste, den wir hier haben. Daniel Bauer, der VfL Wolfsburg, hat unter ihm als Interimstrainer jetzt einen richtigen Aufschwung erlebt. Nach dem 3:1-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach, dem 2. Sieg in Folge, gibt es eigentlich genügend Argumente für einen Cheftrainervertrag.
Ja, Remis in Frankfurt, Union geschlagen und jetzt eben auch im Borussia-Park bei Gladbach gewonnen. Wir hören eindeutig, die Mannschaft spricht sich intern pro Bauer aus. Sie möchten mit dem eigentlichen U19-Trainer unbedingt weitermachen, der tatsächlich am Wochenende Tränen vor der Kurve in den Augen hatte, weil ihm dieser Sieg irgendwie, weil er auch so sehr mit dem Verein identifiziert ist, so viel bedeutet hat. Er möchte sehr, sehr gerne weitermachen. Die Mannschaft möchte es. Und Pirmin Schwegler, der neue Sportdirektor der Wölfe, könnte so als erste Amtshandlung also die Festverpflichtung von Bauer als Cheftrainer einläuten. Wir hören noch keine finale Entscheidung, noch keine Unterschrift, aber eindeutig eine positive Tendenz, dass es mit Bauer in der Autostadt weitergeht.
Und eine erste Amtshandlung, die gab es auch direkt bei Fortuna Düsseldorf. Da ist ja Sven Mislintat seit heute offiziell Sportvorstand und da ist direkt einiges los. Was ist passiert?
Ja, Weber freigestellt, direkt mal geköpft worden von Mislintat, so könnte man sagen. Also erster Tag und direkt Neuausrichtung, Weber weg, Mislintat da, Alof sowieso schon weg. Dementsprechend räumt er auf, noch offen, was mit Markus Anfang passiert, die Fortuna im freien Fall. Fakt aber, der neue Sportvorstand heißt Sven Mislintat, der sich heute auf der Pressekonferenz auch direkt mal zur Kaderplanung Richtung Winter geäußert hat.
Sicherlich ist es so, dass wenn man 17. ist, dass es Stellschrauben gibt. Ich mag nicht die Verletzungen verschweigen, die sind ein großes Thema. Das ist aber auch keine Entschuldigung für die Position. Und es ist sicherlich auch so, dass man, wenn man vor einer Winterpause steht, schaut, wo kann man den Kader ausbalancieren, wo kann man vielleicht Ergänzungen schaffen, wo muss man auf Verletzungen reagieren. Jetzt ist es auch ganz wichtig, in die Gespräche zu gehen, zu verstehen, was sind die Verletzungen, wie kommen die zustande, was hat das für Auswirkungen auf die Intensität unseres Spiels, mit wem können wir planen. Und das hat natürlich ganz, ganz wichtige Erkenntnisse für das, was im Winter passieren kann und wird.
Ja, mal sehen, was mit Markus Anfang passiert. Da bleiben wir natürlich auch dran. Und nach gut einem Jahr Pause geht es für Pellegrino Matarazzo wohl wieder auf den Trainerstuhl. Welcher Job winkt?
Möglicherweise zumindest. Er ist einer der Top-Kandidaten bei Real Sociedad San Sebastian. Die haben gestern den Trainer offiziell freigestellt. Matarazzo ist einer der Kandidaten, dazu auch noch ein ganz bekannter Name, Ex-Juve-Trainer Thiago Motta. Das sind so, wie wir es hören, die zwei Hauptkonkurrenten. Matarazzo selbst, der hat in den letzten Monaten verschiedene Anfragen abgelehnt, hat einen guten Markt in England, auch in Frankreich, da gibt es weiter großes Interesse an ihm. Er ist offen für eine neue Aufgabe. Ob es am Ende wirklich San Sebastian wird, das wissen wir noch nicht. Das weiß auch Real Sociedad aktuell noch nicht. Fakt ist, Matarazzo ist da einer der Top-Kandidaten und könnte da auch ganz gut reinpassen. Denn neben Deutsch, Englisch und Italienisch spricht er auch Spanisch. Also könnte passen also ins Baskenland.
Kandidaten, Thiago Motta oder Pellegrino Matarazzo, die Kandidaten für den Trainerposten. Und für Michael Skibbe gibt es einen Abschied in Japan und einen Neuanfang in Japan. Wo geht's hin?
Ja, zu Vissel Kobe kennt man vielleicht noch. Ich glaube, Lukas Podolski, wenn ich mich nicht völlig täusche, hat er mal gekickt. Michael Skibbe, neuer Cheftrainer dort. Ich habe gerade mal seine Vita offen. Ein Wahnsinn, wie der ehemalige Cheftrainer von Leverkusen schon rumgekommen ist. Ich lese mal ein bisschen aus dem Archiv vor. Hiroshima, Al-Ain, BVB-Jugendabteilung, Griechenland-Nationaltrainer, die Grasshoppers aus Zürich, in der Türkei war er, bei Hertha, bei Gala war er, Deutschland-U20-Trainer. Ja, was hat Michael Skibbe eigentlich noch nicht erlebt, muss man an der Stelle fragen. Erstmal Glückwunsch zum neuen Job in Japan.
Und damit ist er der zweite deutsche Trainer nach Thorsten Fink, der wiederum nicht länger Trainer beim KRC Genk ist. Klär uns da auf.
Ja, ist freigestellt worden. Genk aktuell nur Tabellensiebter, das ist deutlich unter den Ansprüchen. 14 Punkte hinter dem Tabellenführer, hinter Union Saint-Gilloise. Am Wochenende nur 1-1 gespielt gegen den Tabellenelften aus Westerlo. Deswegen Thorsten Fink da nicht mehr im Amt. Und ich lasse mir nichts nachsagen. Schnellrecherche, auch Thorsten Fink hat ein paar Stationen hinter sich. Salzburg, Ingolstadt, Basel, HSV. Und dann wurde es ein bisschen außergewöhnlicher, ein bisschen exotischer. Nicosia, Grasshoppers Zürich, auch bei Vissel Kobe gewesen. Ja. Und dann zum FC Riga, soll eine sehr, sehr schöne Stadt sein, habe ich gehört. Auch da ist er nicht lang geblieben, jetzt in Genk.
Bisschen rumgekommen
und sicher bald wieder Feuer für eine neue Aufgabe. Ich mag so Trainerlaufbahnen, ja, die einfach mal ein bisschen was erleben, mal in Städte kommen, in die du so nicht kommst. Also tolle Laufbahn.
Bei der Trainerlaufbahn von Xabi Alonso dachte man jetzt, ja, okay, das ist es. Real Madrid wahrscheinlich ein Leben lang. Jetzt wurde aber vor dem Wochenende gemunkelt und da stand er schon ordentlich in der Kritik. Viele haben von einem Endspiel gesprochen. Er hat seinen,
muss man an der Stelle sagen, wir auch.
Er hat seinen Trainerjob, aber gerettet, vorerst jetzt mit dem Sieg am Wochenende.
Hat er, auch weil die Spieler sich für ihn aussprechen, bezeichnen das Foto mit Vini Junior angesprochen. Darauf hat Xabi geantwortet, wir sitzen alle im selben Boot. 2-1 Auswärtssieg bei Deportivo Alavés, Torschützen Rodrigo und Mbappé. Also die Schlinge um den Hals, sie wird wieder etwas lockerer bei Xabi. Aber der Druck bei einem der größten Clubs der Welt natürlich immens. Und was ein ganz anderes Arbeitsumfeld als in Leverkusen, völlig klar.
Und die Schlinge von Vini Junior an Xabi Alonso. Die wird wieder enger. Das ist auch ein gutes Zeichen. Das war's jetzt hier erstmal vom Transfer-Update. Wir sehen uns nachher noch in der Nachspielzeit. Bleiben jetzt aber bei einem ehemaligen Spieler von Xabi Alonso, nämlich Granit Xhaka. Er ist den Schritt ja zurück auf die Insel gegangen, hat dank des Eigentums von Nick Woltemade den Sieg gefeiert im Derby und die Atmosphäre, die wurde dann auch nochmal besonders, als die Fans Granit Xhaka besungen haben.